Generell merke ich relativ viel Respekt. Also es wird grundsätzlich geschaut, dass zum Beispiel, es muss jetzt nicht immer an der Ecke sein, der Pista, aber dort betreten wird, wo Platz ist, wo man auch die anderen nicht stört. Das ist was, was mir generell schon sehr viel auffällt. Also eine gewisse Weitsicht den anderen gegenüber, dass ich hier nicht allein bin.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von Cabeceo. Diesmal zu Gast jemand, also eigentlich unsere Frau in Buenos Aires, möchte ich mal so sagen. Zu Gast ist die Magdalena Maria Fuchs. Ich habe es unfallfrei über die Lippen gebracht und nicht mit vertretenen Vornamen. Aber Magdalena, du lebst seit 2 Jahren in Buenos Aires, genau seit 2023, also
Genau.
offensichtlich. Und mit dir möchte ich sprechen über deine Ansicht der Stadt Buenos Aires und auch der Tango-Szene in Buenos Aires und überhaupt, wie ich es sehr spannend finde. Du bist ja nicht einfach runtergefahren, um jetzt Social Dance ausschließlich zu machen und halt daneben was zu arbeiten, damit du auch die Milongas leisten kannst. Nein, du bist ja dort professionell tätig. Du unterrichtest auch, du hast Showtanz und auf einer ganz anderen Ebene als die meisten von uns, die vielleicht mal für eine Woche nach Buenos Aires fahren. Und das finde ich ja sehr spannend. Aber mich würde interessieren, wie hast du eigentlich ganz persönlich für dich Kontakt aufgenommen mit dem Tango Argentino? Was war denn dein Kennenlernen dieser Musik und dass man dazu auch tanzen kann und wie man dazu tanzen kann?
Ja, also hallo Heinz, danke schön für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, das sind jetzt natürlich sehr viele Dinge, die ich darüber sagen könnte. Also vielleicht einmal ganz kurz überhaupt der Tango Argentino, wie der in mein Leben gekommen ist, ist über meine Mutter. Die hat eigentlich schon sehr früh in Oberösterreich Tango getanzt. Da war so diese Elektro-Tango-Welle 2003, 2004. Und da habe ich den Tango schon kennengelernt, zum ersten Mal gehört und war sehr begeistert vom Tango, von der Musik, hat mich sehr bewegt. Und also jetzt ums Relativ, um jetzt nicht da abzuschweifen stundenlang. Genau, habe ich dann selbst entschieden mit 18 und in Linz angefangen zu tanzen und habe das immer eben so von der Ferne mitbekommen, was ein Milonga ist, wie das so funktioniert, dass das argentinisch ist, dass die Texte auf Spanisch sind,
Hast
so.
du keinen Unterricht gehabt, wo das auch vermittelt wurde, sondern dir selbst beigebracht?
Davor noch, also davor habe ich mit meiner Mutter getanzt, weil das war damals schon, also vor 15 Jahren, dass sie gesagt hat, sie ist eigentlich genervt davon, dass es immer mehr Damen gibt und man dann sitzt als Frau. Und dann hat sie angefangen zu führen und hat Unterricht genommen als Führende und wollte immer mit mir Sachen ausprobieren. Und ich habe gegen den Deal, ihre Stöckelschuhe zu tragen, habe ich gesagt, mach, was du willst. Hauptsache, ich kann die Stöckelschuhe tragen. Und war dann, glaube, es war ein guter Deal für beide. Und genau, ich habe auch die Musik wahnsinnig toll gefunden. Also kann ich mich sehr gut erinnern, dass das immer, dass Tango-Musik mir wahnsinnig gut gefallen hat.
Das war aber eher noch der Elektro-Tango.
Nein, das war dann nie mehr der Elektro-Tango. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt vor kurzem, das war damals nämlich eine ewige Kindheitserinnerung, Carlos Libedinsky, den ich da mit 2003, 2004 mit Narco-Tango auf der Kassette gehört habe im Auto. Und jetzt war vor einem halben Jahr der Carlos in Buenos Aires und ich habe ihn live gehört. Und es war Wahnsinn. Also es war für mich, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen zum Elektro-Tango. Ich finde, die Musik ist grandios. Und es ist genauso, wie man sich das vorstellt. Die Argentinier haben ja auch viel mehr. Also die sitzen dann auch nicht wie in einem Orchester, also bei orchestraler Musik, nicht wie in der Kirche und sind ganz ruhig und statisch, sondern haben sehr viel Orten damit mitzutanzen, sich mitzubewegen, mitzuklatschen. Und das merkt man, also diese Stimmung von Tango, aber mit diesem modernen Einfluss, auch vom Bass und von der E-Geige und so, es war echt toll und sehr. Wer es hat mich zum Beispiel nicht inspiriert zum Tanzen, aber großartig musikalisch einfach.
Konnte
Und
man dazu auch tanzen bei diesem Scherz?
ja, man konnte ja tanzen, genau. Es haben auch einige getanzt, aber einige auch nicht. Ich glaube, es waren ja nicht nur Tänzer dort und Tänzerinnen. Es waren auch einfach Leute, die ihn kennen und Elektro. Tango ist ja dort auch für sehr viele Leute, die gar nicht tanzen. Das ist einfach anhören, ansehen, Musiker. Ja, es ist einfach einfach.
Oder auch frei tanzen.
Genau, sowieso. Dazu.
Vollkommen
sowieso.
Frei tanzen, ja.
Sowieso,
genau. Während der Radiosendung würde ich sagen, so Ton ab und genau. Musik spielt, aber das kann man mit dem Podcast leider Gottes nicht leisten. Die AKM-Kosten sind zu hoch. Also du hast es damals kennengelernt über den Elektro-Tango und hast dann bald auch gemerkt, eben wenn deine Mutter mit dir trainiert hat, dass es auch andere Tango-Musik gibt. Mhm. Also da stand einmal am Anfang, wie bei den meisten von uns, eben Kurse besuchen. Wie rasch ist die Entscheidung gefallen, das noch weiter zu treiben als unser Eins unter Anführungszeichen?
Ja, ich habe dann mit 18 eben in Linz eigentlich mich mal umgeschaut, weil ich damals nur in Linz, da habe ich gerade die Matura abgeschlossen, entschieden, einen Tango-Kurs zu machen und bin da dann in den U-Hof gegangen, wo es damals, ich glaube, es gibt jetzt immer nur Veranstaltungen oder ich weiß, es gibt immer noch Veranstaltungen und Kurse, glaube ich, jetzt weniger. Es hat damals immer jeden Freitag Kurse gegeben und dann mit der Milonga danach und bin da dann so reingerutscht sozusagen. Also habe da dann auch die Leute kennengelernt. Damals wirklich nur sehr eindeutig, und das erinnere ich mich gut, der Altersunterschied war sehr eindeutig. Also jetzt ist ja in Wien, was ich jetzt so miterlebe, dass immer mehr auch Studenten, Studentinnen, jüngere Leute aus anderen Tänzen kommen, vielleicht aus der Contemporary oder wo auch immer her. Sehr viel internationaler auch. Und in Linz war das damals, also es war jetzt vor 10 Jahren, schon eindeutig auch vielleicht finanziell deswegen, weil es einfach auch eher zu den teureren Sportarten oder Tanzarten gezählt hat. Und vielleicht auch durch die Musik, es war mir nie so richtig klar, warum eigentlich für Junge das weniger interessant war oder ist, vielleicht in Europa, weil das fällt mir schon auf, dieser Unterschied zu Argentinien, dass da ganz, ganz viel sehr junge tanzen und auf einem sehr hohen Niveau tanzen und eine richtige Szene gibt. Also da bin ich alt dagegen mit 28. Und das war am Anfang ein bisschen eine Hürde, weil man natürlich dann Freitagabend, Samstagabend nicht verbringt mit seinen 18-, 19-jährigen Schulkameraden oder Studienkollegen, sondern ja mit lauter Leuten, die eigentlich im Alter von meinen Eltern sind. Mir hat das nie gestört, weil ich habe auch dann danach Kunstgeschichte studiert und da war ich auch, meine Studienkollegen waren auch alle doppelt bis dreifach so alt. Genau, aber so hat es irgendwie angefangen und da habe ich dann die Musik noch mehr lieben gelernt und ich bin dann wirklich so rein. Es ist dann, wie man das kennt, wenn man irgendwie was gern mag, man kommt dann von einer Ausstellung zur nächsten oder von einer Milonga zur nächsten und merkt, ah, das ist toll und entdeckt so immer weiter. Und so ist es dann entstanden, dass ich dann auch nach Wien bin und dann irgendwann gemerkt habe, ah, es gibt ja da Events und dann zum ersten Event und zum nächsten Event und dann 2019 das erste Mal nach Buenos Aires.
Das war damals aber noch ein klassischer Besuch, also eine genau. Wallfahrt nach Buenos Aires. Genau. Ist jetzt wirklich für Tango-Tänzerinnen und Tänzerinnen. Genau. Aber noch nicht mit der Absicht, dann dort auch zu bleiben.
Nein, genau. Das war wirklich so eine Reise, wie es viele vorhaben. Das war für mich wahnsinnig wichtig, zu sagen, wo ist der Tango eigentlich entstanden? Wo sind auch ganz viele Leute, die den Tango anders erleben, im Sinn von, dass es wirklich so ein Teil vom Leben ist. Es ist quasi nicht was, was man irgendwie entdeckt, so für sich, und dann das ausübt, das Hobby, sondern ist so richtig ein Teil von der Stadt. Also wo man spürt, es ist nicht nur historischer Teil von der Stadt, sind auch ganz viele Texte, die zum Beispiel sprechen über Straßenecken, über irgendein Kaffeehaus, wo, über irgendwelche Treffen zwischen Menschen oder in den Bars, wie es dazugeht. Also es ist richtig spürbar. Und einfach auch das Spanische, also und Lunfardo, was man ja viel, ich habe Spanisch in der Schule gelernt, war dann etwas frustriert mit meinem Schulspanisch da irgendwie in Argentinien. Die Porteños benutzen andere Wörter.
Auch andere Aussprache, glaube ich. Auch andere Aussprache. Du hast in Österreich wahrscheinlich das Spanische Spanisch gelernt und nicht das südamerikanische Spanisch.
Genau. Und dann merkt man dann vielleicht da vergleichbar so mit Deutsch, Österreich, unterschiedliche, also deutsches Deutsch und österreichisches, wie Wörter unterschiedlich benutzt werden, unterschiedlicher Dialekt und dann mal so reinkommt. Und es war für mich ganz faszinierend, also da zu spüren, wie da der Tango gelebt wird, wie zum Beispiel auch ganz viel, ganz oft jeder, der in Buenos Aires war, kennt es, wenn man auf der Straße plaudert mit wem, beim Gemüseeinkaufen, beim Taxifahren, beim, ja, man einfach ganz viel schneller angeplaudert wird oder jemanden anplaudert und dann fragt, ah, warum bist du da? Ja, ich tanze Tango und eigentlich fast jeder sofort an Tango zu singen beginnt. Und das also ganz viele auch nicht tanzen, aber die Leute einfach den Tango kennen, also den singen können, den von die Großeltern. Sehr oft habe ich auch erlebt, dass die Leute ganz verwundert waren, dass ich ja so jung bin, warum ich nicht zum Salsa gehe oder zum Cumbia, sondern Tango, weil für sie das sehr oft verbunden ist mit der Großelterngeneration, also Eltern- oder Großelterngeneration. Aber jetzt habe ich das Gefühl, also vom Mundial, was ich beobachtet habe, weil mich das auch immer interessiert, das so ein bisschen von der Ferne zu betrachten, habe ich das Gefühl, es gibt wirklich sehr viele Junge. Also jetzt immer mehr vielleicht, ist jetzt wirklich meine persönliche Einschätzung, aber sehr, sehr viel junge Paare, die teilweise schon sehr lang, also mit 12, 13, 14 zum Tanzen anfangen, dann nach Buenos Aires ziehen, aus den Provinzen in Argentinien und dann wirklich mit 23, 24 halt großartig tanzen und einem Mundial teilnehmen.
Na, hat das nicht auch wirtschaftliche Hintergründe? Also dass es, also ich spüre sie auch hier in Österreich jetzt, dass die Zahl der unterrichtenden Tango Paare meistens aus Buenos Aires einfach zunimmt.
Ja.
Ja, also jetzt im Frühling kannst du, glaube ich, jedes Wochenende da in Wien Unterricht nehmen bei Argentinern. Und dass es das auch ein Grund dafür ist, weil die wirtschaftliche Situation ist ja gerade jetzt in Argentinien, wie wir wissen, nicht rosig.
Ja.
Aufgrund der Politik und
ja, es ist wirklich momentan sehr schwierig. Ich möchte natürlich auch da betonen, ich bin jetzt seit 2 Jahren dort. Ich kenne viele, viele, die natürlich seit 40 Jahren dort leben. Also die haben nur mal ganz eine andere Einschätzung im Rahmen. Auch was 2001 zum Beispiel passiert ist, wo es sehr viele Ausschreitungen gegeben hat und auch eine sehr große Krise war, sehr viel Gewalt auch. Argentinien ist natürlich grundsätzlich mal politisch sehr oft schon instabil gewesen. Also deswegen möchte ich jetzt auch nicht, bin keine Freundin davon, dann quasi so das Hier und Jetzt so, also es ist eine dramatische Zeit und es ist so wahnsinnig aufwühlend, weil ich glaube, das letzte, auch zum Beispiel für Europa, das letzte Jahrhundert war auch wahnsinnig aufwühlend und wir sind es jetzt nicht mehr gewohnt, auch Gott sei Dank, wir kennen Friedenszeiten, aber dass es immer sehr viel Unruhen gegeben hat, wo auch immer, ist ja Fakt. Und es war in Argentinien so natürlich, dass es immer wieder, also auch immer wieder die Geschichte sich leider wiederholt, Unsicherheit gegeben hat, sehr hohe Inflation, dann wieder Armut. Da kann ich nicht darüber sprechen, weil ich einfach 2001 nicht dort war. Ich weiß es aus Erzählungen und ich merke gar, dass sie sehr viel krisensicherer sind, dass von daher sehr viel Flexibilität kommt, eine Art von Lebensfreude, weil sie sagen, ja, sonst hat man ja quasi gar keinen Grund. Also natürlich mache ich mir es schön, weil du kannst nicht 40 Jahre lang irgendwie frustriert sein. Aber man merkt jetzt wirklich, also es ist jetzt sehr schwierig sozial. Ich hab erlebt, ich war sehr überrascht über die tolle Infrastruktur bei sehr vielen Dingen, also Gesundheitssystem, schulisch, Universitäten, das zum Beispiel. Natürlich, die Busse sind eher überraschend, wenn sie kommen und wenn sie abfahren. Aber die Metro funktioniert super. Also es gibt sehr viel die Subte, es gibt sehr viel Dinge, die sehr verlässlich funktionieren, wo ich ja gemerkt habe, dass ich eigentlich mit meinen eigenen Vorurteilen, europäischen Vorurteilen, das überhaupt sich nicht bestätigt hat. Aber dann natürlich ist es sehr spürbar, dass jetzt zum Beispiel an jedem Mittwoch die Demonstrationen vorm Congreso der Jubilados, also die Pensionisten, weil da sehr viel gestrichen wird. Und das ist sozial sehr spürbar, dass die Leute, jetzt ist gerade ganz aktuell das Thema mit der Christina Kirchner, eben auch politisch sehr aufgeladen und da möchte ich mich gar nicht zu viel äußern, weil ich da als Nicht-Argentinerin ganz viel von der Geschichte gar nicht, noch nicht so verstehe, es ist sehr emotional. Das spüre ich sehr. Es ist sehr emotional und es ist sehr, es steht irgendwie viel auf dem Spiel, weil die Inflation jetzt so hoch ist, dass die Mittelklasse, die sehr gut lang gelebt hat, jetzt deutlich, die Preise so hoch sind, dass eigentlich, die Leute, die gut gelebt haben, jetzt sehr am Minimum leben. Und das ist spürbar einfach. Da ist eine Wut spürbar und Schwierigkeiten. Die Milongas sind dreimal so teuer, 2,5 Mal so teuer, wie ich hingezogen bin.
Was kostet da der Milonga jetzt auf europäische Verhältnisse umgelegt?
Zum Vergleich ungefähr, ich bin hingezogen 2023, Mai, Juni. Da hat ein Milonga ungefähr 1.500, 2.000 Pesos gekostet. Das waren so ungefähr 2 Euro. Und jetzt kostet die günstigste Milonga 5.000 Pesos und die teuerste 7.500, was ich weiß. Und 7.500 zum Beispiel oder 7.000 sind ungefähr umgerechnet 5 bis 6 Euro. Sie ist natürlich für einen Europäer wahnsinnig günstig. Wenn man sich aber vorstellt, dass zum Beispiel auch ein Bier, ungefähr ein halbe Bier in der, ich sag deswegen Bier, weil ich ja überzeugte Biertrinkerin bin, ein halbe Bier ungefähr 4 bis 5 Euro kostet und das ist wie in Österreich, dann der Eintritt genauso viel kostet und dann sozusagen ein Milonga-Abend mit wirklich wenig Alkohol, weil die Milonga-Abende sind 5, 6, 7 Stunden. Es ist nicht so in Österreich mit 3 Stunden, 4 Stunden. Dass man das 2 halbe Bier oder ein Wasser oder ein Softdrink und dann der Eintritt mal schneller 15 bis 20 Euro ist. Und das ist was ganz viele, da müssen ganz viele 1 oder 2 Tage arbeiten dafür. Und dann hat man aber noch keine Miete bezahlt, da hat man noch nicht die Fahrt gerechnet. Manche fahren eine Stunde mit den Öffis, fahren dann eine Stunde um 5 in der Früh wieder heim. Sehr viele haben Kinder, sehr viele haben sind Lehrer, haben einen Taktjob, fahren in die Bank. Aber das ist so wichtig für viele, auch die Milonga als Ort des Austausches, des sozialen Lebens, der Gemeinschaft, auch der Politik zum Beispiel. Milonga ist auch sehr oft dort, wo geredet wird, gestritten wird, gelacht wird, sich ausgetauscht wird. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger sozialer Raum eigentlich dafür.
Also das heißt, also, oft bei einer Milonga in Buenos Aires ist das Tanzen ist auch dabei, aber sehr wohl oder viel mehr im Vordergrund das gemeinsame Sitzen, Essen, glaube ich auch, haben wir auch, also darauf aus wie ein Restaurant. Gleichzeitig aber in einer Turnhalle, wenn ich es richtig sehe von den Fotos und Bildern und Videos, die ich mitkriege. Aber es gibt natürlich auch Restaurants, wo das passiert, dass eher das gesellschaftliche Zusammensein so stark im Vordergrund steht, viel mehr als hier bei uns in Mitteleuropa. Aber man kann halt dann auch tanzen, wenn man will.
Genau.
So in die Richtung.
Genau. Es gibt natürlich Milongas, die eher den Fokus haben auf mehr Tanz, sagen wir mal. Es gibt sehr viel traditionellere zum Beispiel, wo auch gegessen wird, getrunken wird, es Tischreservierungen gibt und dann grundsätzlich einmal jeder Tanda oder fast jeder Tanda getanzt wird, einfach weil man zum Tanzen dort ist und dazwischen immer wieder geplaudert, man kommt zurück an seinen Tisch, es wird ganz viel gesprochen, gelacht, sich ausgetauscht, eben aber auch viel getanzt. Dann gibt's manche Milongas, die sind eher, da weiß man schon, die sind vielleicht eher sind jüngere Leute oder mehr Party, wo zum Beispiel die Cortinas einfach viel länger gespielt werden, weil ganz viel Salsa tanzen, ganz viel Cumbia oder Rock tanzen. Und da findet man dann eh so, also ich habe für mich nach der Zeit rausgefunden, wo ich gern bin oder worauf man Lust hat. Aber wahrscheinlich einer der wichtigsten Unterschiede und für mich eines der schönsten Dinge in Buenos Aires, in der Milonga, ist genau das, dass es eben, natürlich kannst du tanzen, du kannst auch durchtanzen, also es hat auch schon Abende gegeben, da habe ich 15 Tandas durchgetanzt, aber sehr oft ist halt so viel anderes nur dabei, dass man sich mit einer Freundin trifft, mal lang spricht, weil man merkt, es gibt eigentlich jetzt keinen zum Tanzen, die Musik ist gerade nicht das, was ich tanzen möchte, oder man hat eher Lust, jetzt irgendwie hat jemanden lang nicht gesehen. Wie auch immer, es gibt so viele andere Dinge auch zu tun. Und der Tanz ist natürlich, ist die Milonga ein Ort, wo sich Tänzer treffen, Tänzerinnen treffen oder Menschen, die den Tango gern haben. Aber das Tanzen ist sehr präsent. Aber ich würde nicht sagen, also ich habe zum Beispiel als Paradebeispiel eigentlich, was ich in Europa oft erlebt habe, in Buenos Aires noch nie erlebt habe, ist, dass jemand irgendwie noch 2 Tandas sagt, es gibt niemanden zum Tanzen, ich gehe jetzt heim. Weil dann gibt's niemanden zum Tanzen, aber du bist schon da und dann machst du dir es schön mit deinen Freunden, trinkst, rauchst, plauderst, hörst zu, setzt dich hin, beobachtest den Tanzboden, also die Pista und es ist irgendwie immer ein schöner Zeitvertreib.
Also geselliges Beisammensein.
Genau.
Bist du eigentlich schon Mate-Trinkerin geworden?
Ja.
Ja, wirklich? Muss man
überzeugt.
Das auch nehmen und bist?
Nein, muss man natürlich nicht. Ich finde es großartig. Also ich finde es auch wunderschön. Es beschreibt irgendwie die Argentinier auch so schön und Argentinierinnen und eigentlich auch Uruguayos, die trinken ja sehr viel Mate. Weil es so ein Gemeinschaftsgetränk ist. Also es wird ja geteilt, es wird aufgegossen, dann herumgegeben und geteilt. Und es ist eine sehr, so eine, wie eine Zeremonie. Und ich finde, es ist ähnlich wie beim Kaffee. Also mit 14, wie ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, hat mir der Kaffee auch nicht geschmeckt. Ich kenne kaum jemanden, der am Anfang den Kaffee liebt, weil er
Es
so
geht auch für
bitter.
Bier, glaube ich, wie das
Genau.
erste Bier wir gar nicht geschmeckt haben, oder? Gibst du?
Ja. Ehrlich gesagt, beim Bier, glaube ich, das habe ich immer schon geliebt. Ich habe es nur mal kurz zwischendurch vergessen, weil ich mir dachte, es ist irgendwie eher schick, Wein zu trinken oder Aperol. Und irgendwie habe ich mir gedacht, also Bier ist das Beste.
Zur Erde, zum Erdigen.
Genau. Und beim Kaffee war es ähnlich und beim Mathe war es auch ähnlich. Also ich habe ihn eigentlich auch relativ Anfang an, ich mag auch bitter gerne und herb. Und es ist aber dann einfach auch so ein Ritual, dass es einfach schön ist. Und er putscht tatsächlich auf. Also ich merke manchmal die aufweckende Wirkung. Genau.
Damit langes.
Genau.
Wie kommst du mit der, weil, also, was ich höre über Buenos Aires ist, Kriminalitätsrate soll hoch sein, es soll Gegenden geben, die sollte man sowieso komplett meiden. Es ist auch, glaube ich, dass Sebastian Asse sogar vor einem Jahr, will mein, vor einem Jahr, überfallen worden und ausgeraubt worden. Und der ist aber immerhin nicht nur Tango-Tänzer, sondern auch Kampfsportler und hatte keine Chance gehabt. Aber wie erlebst du da irgendwas in die Richtung? Oder weißt du schon von vornherein, also, ja, da darf man nicht hingehen. Was in Wien, also wenn, ja, es gibt diese Gespräche um den Räumerplatz, aber in Wahrheit sind wir weit weg davon, wie ich glaube, dass es in Buenos Aires in manchen Gegenden sein könnte.
Ja, also ich glaube, wichtig ist zu unterscheiden zwischen, was ist die tatsächliche Kriminalitätsrate, was ist wirklich die Gefahr, welche Zonen und was ist ein Gefühl, was auch vermittelt wird, im Sinn von zum Beispiel medial, wann ganz oft, man merkt es ja selber, wenn ganz oft wiederholt wird, ah, das ist so gefährlich, das ist so gefährlich, ist es ein Gefühl, das präsent ist, aber faktisch ist die Gefahr gar nicht so groß. Das finde ich ganz wichtig zu unterscheiden, weil ich das sehr oft erlebt habe, dass ich das gefragt worden bin über Südamerika generell und dann es so über den Kamm geschert wird. Und da finde ich wichtig zu unterscheiden. Natürlich ist es eine Großstadt, so wie in ganz vielen Großstädten. Es gibt kaum eine, es gibt viel, zumindest jetzt sagen wir mal Südamerika, Nordamerika und Europa. Bei Asien kenne ich mich zu wenig aus und Afrika. Ist einfach, besteht eine mögliche Kriminalitätsrate, die präsent ist. In Argentinien ist es jetzt ganz persönlich für mich gefühlt schon mehr geworden. Einfach auch dadurch, dass sehr viele Menschen, immer sitzt zum Beispiel auf der Straße, die Obdachlosigkeit ist gestiegen, weil also teilweise Grundnahrungsmittel, die Preise in dem letzten Jahr so gestiegen sind, die Mieten so gestiegen sind, dass es ganz oft sehr schwierig ist, einfach den Alltag zu meistern.
Und auch wenn du arbeitest, reicht's nicht.
Genau. Und ganz viel natürlich. Also ich spreche jetzt auch von denen, die zwei Jobs, drei Jobs haben, wo sich aber der Lohn nicht verändert. Das heißt, man zum gleichen Lohn zahlt fürs Brot doppelt so viel, zahlt für das Fleisch mindestens doppelt so viel, zahlt für den Verkehr zum Beispiel der Bus und die Colectivos und die Subte sind fast also doppelt so teuer oder sogar noch mehr. Also es sind wirklich Grunddinge, die du gar nicht vermeiden kannst. Essen, dich zur Arbeit bewegen, zurückbewegen, teilweise Gesundheitssystem. Es gibt zum Beispiel von den Statistiken her, um jetzt von den Fakten zu sprechen, Fleischkonsum und Medikamentenkonsum ist extrem gefallen. Und es ist nicht, weil alle beschlossen haben, Vegetarier zu sein und keine Medikamente mehr brauchen, sondern ganz viele von den Jubilados haben nicht mehr die Möglichkeit, sich Medikamente zu kaufen. Und dann ist das Erste, wo man oft einspart, irgendwie ein Diabetes-Medikament, wie nicht mehr zu essen. Oder beim Fleisch zum Beispiel, dann kein Rindfleisch mehr gekauft wird, obwohl Argentinien einer der wichtigsten Produzenten von Rindfleisch ist. Sinkt es, einfach weil es so teuer geworden ist, dass dann halt Fischstäbchen oder irgendwie Händelkeule günstiger ist, obwohl es natürlich im Vergleich, wenn man darüber nachdenkt, was es langfristig heißt, furchtbar ist. Genau, also um zur Kriminalität zurückzukommen, ich höre es immer wieder im Umfeld, also man muss zum Beispiel gerade bei Taschendiebstahl aufpassen. Das ist schon präsent. Mit Gewalt habe ich Gott sei Dank nie irgendwas erlebt. Ich habe es von einem Freund aber mitbekommen, dass es schon auch Männern gegenüber gefährlich sein kann, wenn man alleine unterwegs ist. Und es gibt auf jeden Fall Gegenden, die man in der Nacht meiden sollte, wo ich als Frau, aber das würde ich genauso als Mann auch sagen, alleine ab einer gewissen Uhrzeit nicht hingehe, weil man es nicht herausfordern muss. Ich persönlich habe noch nie irgendeine Situation erlebt. Mit dem Taschendiebstahl kenne ich schon einige, wo das präsent ist. Genau. Und ja, was mir irgendwie wichtig ist zu sagen, es ist natürlich, man muss aufpassen, gerade in Ländern, wo einfach so politisch so ausschaut, dass man gut auf sich schaut und auf die Situation, dass man nicht rumläuft. Zum Beispiel, ich habe nie meinen Pass in der Tasche, das hätte in Österreich aber auch nicht. Aber passieren kann überall was. Ich habe zum Beispiel meine einzige ganz schlechte Erfahrung mit einem Überfall erlebt in Österreich, in meiner eigenen Stadt, in Linz. Und sonst nie auf der Welt. Und ich war sehr viel unterwegs. Und das Einzige, was wirklich gefährlich wurde, war in Linz. Also passieren kann quasi überall was.
Mhm. Zurück zu Milongas. Wir reden immer über Buenos Aires, aber Argentinien besteht nicht nur aus Buenos Aires. Hattest du mal Gelegenheit auch, oder gibt es überhaupt, ich frage jetzt wirklich so, weil ich weiß es tatsächlich nicht, wir reden echt nur von Milongas in Buenos Aires. Aber es gibt doch bitte sicherlich auch Milongas am Land.
Sowieso.
Warst du da mal?
Sowieso. Ich war zweimal, also da muss ich jetzt wirklich betonen, dass ich eine sehr große Großstadtfreundin bin und sehr glücklich in Buenos Aires. Also mein Horizont ist da etwas begrenzt, möchte ich unterstreichen.
Da sind wir zwei, mir geht es mit Wien so.
Weil ich kenne zum Beispiel auch Tänzer, die kommen dann nach Buenos Aires, die sind aus Jujuy, aus Tucumán, aus Patagonien, aus Córdoba, aus Mendoza, aus den Provinzen, tanzen toll, kennt kaum jemand in Buenos Aires, weil natürlich ist Argentinien ist so groß wie fast ganz Europa. Also es ist so, als würde jemand irgendwie in Dänemark tanzen, und also von der Distanz, und tanzt schon jahrelang und dann kommt er nach Buenos Aires und man kann sich noch nie gesehen. Also natürlich existiert der Tango in anderen Provinzen und auch am Land. Ich war in La Plata, das war das weiteste entfernt. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Wien und Linz. Nur, dass da wirklich alles quasi bebaut ist. Also das ist da nicht mal Land, sondern ist quasi die Großstadt Buenos Aires hört auf.
Und dann geht über in die andere.
Und geht über, genau, in La Plata. Und da gibt's auch ganz, ganz viele. Also natürlich, der Tango ist wirklich überall.
Und in kleinen Orten, in kleinen Dörfern am Land? Wie schaut's da aus? Hast du da was erfahren?
Da weiß ich leider zu wenig. Also wirklich in kleinen Dörfern, vermute ich nicht, oder dürfte es Ausnahmen geben, sicher, wenn da jemand angesiedelt ist, der gern tanzt und wer jemand organisiert.
Privat im Fahrgemeinde soll sozusagen.
Genau, auf jeden Fall. Also es gibt immer, wenn die Leute irgendwie kreativ werden, dann entstehen schöne Dinge und dann gibt es auf einmal irgendwo in der Pampa. Es gibt ja eine Provinz, die tatsächlich La Pampa heißt in Argentinien. Dann entsteht irgendwo eine Milonga. Sonst oft halt dann in den größeren Orten, wo dann auch die Leute aus dem Umkreis alle zusammenkommen und sich zum Tango treffen.
Spannend, wir drehen das Rad der Zeit noch ein bisschen zurück. Du warst also 2019 zum ersten Mal in Buenos Aires, damals als Tango-Touristin. Mhm. Wann ist die Entscheidung eigentlich gefallen? Aus welchem Grund? Du bist dann noch mal hin und nicht nur für 4 Wochen oder 2 Monate, sondern für länger.
Ja, ich war 2019 das erste Mal als Tango-Touristin, war dann 2020 noch einmal. Das war bei mir immer, da habe ich gerade mein Masterstudium gemacht in Kunstgeschichte. Und das waren immer die Semesterferien im Februar. War 2020 nochmal dort und habe dann, es war ganz kurz vor der Pandemie, also ich bin nur zurückgekommen und dann kam der erste Lockdown. Und eigentlich war es eine Kombination aus dem Tango, ja, den Tango irgendwie mehr, gerne mehr zu haben in meinem Leben. Dann war es auch die Liebe. Ich habe mich verliebt in einen Argentinier, in einen Tango-Tänzer und Lehrer. Und habe schon Spanisch eben gelernt, vorher habe es geliebt, habe Südamerika, also Südamerika, Buenos Aires, habe mich sehr verliebt da in die Stadt, in die Menschen, in die solidarische Art umzugehen, in dieses spontane sich treffen, Zeit miteinander verbringen. Und habe auch immer gemerkt, eigentlich, ich würde gerne, ich kann mir sehr gut vorstellen, woanders zu leben. Und habe dann beschlossen, dann kam natürlich auch die Pandemie, dann ist alles ein bisschen hinausgezögert worden, ungeplant. Habe dann meinen Master abgeschlossen und war dann auch so in einem Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so jetzt ist der Moment. Ich habe jetzt schon 6,5 Jahre in Wien gewohnt, bin verliebt, mag Buenos Aires, liebe den Tango.
Also was kostet die Welt?
Was kostet die Welt? Und habe gesagt, so jetzt ist es soweit. Und habe dann meine Koffer gepackt und meine Eltern, meine Family, meine Freunde informiert und gesagt, so, ihr Lieben.
Na, was haben die gesagt?
Die kennen mich gut, deswegen waren sie nicht so überrascht. Die haben eigentlich immer gewusst, dass ich irgendwie überall zu Hause sein kann. Und ja, haben mich auch irgendwie in der Ferne schon gesehen. Deswegen war das gar nicht so eine große Überraschung eigentlich.
Aber was machst du jetzt tangomäßig in Buenos Aires konkret?
Also, für mich war immer ganz wichtig, dass der Tango für mich in dieser Art eine Leidenschaft bleibt, dass ich finanziell nicht darauf angewiesen bin. Und das ist ein großer Luxus, aber ein Luxus, das zumindest bis heute, das funktioniert. Also ich habe mit dem Tango immer mich einfach so viel damit beschäftigt, dass irgendwann der Moment kam, dass ich sagte, okay, ich werde auch, wir haben bei der Mundials, haben teilgenommen letztes Jahr mit meinem damaligen Tanzpartner. Ich war jetzt eben mit Max Vera hier in Wien und wir haben Workshops gegeben. Ich habe auch bei der Metropolitano die Championship in der Stadt Buenos Aires letztes Jahr getanzt. Das war mir einfach immer ein Anliegen, einfach wirklich aus Spaß und Liebe zum Tango. Auch Trainings zum Beispiel, sehr viele Wochen, jeden Tag Tango-Training. Aber das war tatsächlich, obwohl ich sehr ehrgeizig bin, nie der Antrieb, irgendwie die Beste zu sein oder jetzt das auf professionellem Niveau, weil mir immer sehr wichtig war, das zu genießen. Mhm. Und dann kommt natürlich der Moment, wo dann auch mich Menschen gefragt haben und gesagt haben, du würdest so gern Unterricht bei dir nehmen oder ich mehr mit Tango-Musik beschäftigt habe und gemerkt habe, die Musik finde ich toll, da tanze ich gerne dazu, da nicht und angefangen habe aufzulegen. Aber es war quasi Gott sei Dank auch nie jetzt dringend oder so, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nur vom Tango leben, weil erstens einmal bin ich zu gerne Kunsthistorikerin, also es war auch immer was in meinem Leben, was ich einfach nicht auflassen wollte. Und gleichzeitig weiß ich auch, mein Vater ist bildender Künstler zum Beispiel und ich habe kenne viele Menschen, die von der Kunst, von der Musik, vom Tanz, von der bildenden Kunst leben, kommt halt einfach auch Schwierigkeit dazu. Also irgendwie eine gewisse Art von Inspiration, Leichtigkeit, so mit woran zu gehen, wo man es eben nicht machen muss, um irgendwie, damit es finanziell Sinn macht. Mhm. Und das wollte ich mir eigentlich beibehalten.
Also verliert man aber nicht die Lust auch.
Und ja, zumindest ich. Also das ist jetzt sehr persönlich für mich so, dass ich wusste, wenn ich jetzt zu einer Milonga gehen sollte oder mit den Organisatoren tanzen sollte oder für Privatstunden irgendwie oder auch herumreise und dann Städte auswähle, die ich nicht auswähle, weil ich da Freunde habe und da gern tanze und dann einen Kurs gebe, sondern eigentlich ist es wirklich reine Business, die man auch einfach so entscheiden muss. Das ist eine reine Business-Entscheidung, mit jemandem als Paar dann zu tanzen. Da habe ich gemerkt, das möchte ich nicht. Ich möchte mir den Freiraum behalten, auch als Privatperson so viel Zeit zu haben, das für mich selbst zu entscheiden, wo gehe ich hin, gehe ich tanzen, gehe ich nicht tanzen. Und wenn man professionell tanzt, ist es einfach auch eine andere. Dann ist auch so viel Tango, ich sehe das von vielen Profis, da ist so viel Privatstunden, so viel Gruppenstunden, sehr viel auch, welche Milongas, wo, mit wem, welche Freunde. Das für mich persönlich, das wäre mir zu viel Politik unter Anführungszeichen. Und auch den ganzen Tag, wenn man den ganzen Tag 6 Stunden Privatstunden gibt, haben sehr viele am Abend eben keine Lust mehr auf die Milonga. Und für mich war die Milonga aber eigentlich immer das Essentielle.
Also du lebst, du verdienst dein Geld in erster Linie mit das anderem, als mit Tango tanzen, auch genau. In Buenos Aires.
Genau.
Was machst du da?
Genau, ich bin Kunsthistorikerin.
Und das heißt?
Ich arbeite für eine Privatsammlung.
Ah, okay.
Genau, wir machen einen Kunstkatalog für eine Privatsammlung. Und ich hatte da wirklich großes Glück. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mit dem Studium angefangen habe und die typischen Stimmen kommen und sagen, was macht man denn damit? Und da, du wirst arm leben. Und ich hab damals schon einen Dickschädel gehabt und bin wirklich dankbar darüber, dass ich den hatte. Weil ich habe das studiert, was ich wirklich liebe. Und es hat immer funktioniert. Also ja, vielleicht bin ich da ein Glückspilz. Aber ich habe gesagt, ich möchte gern Kunstgeschichte machen. Und es funktioniert auch sehr gut in Buenos Aires. Natürlich ist es ein schwieriges Terrain. Immer Geisteswissenschaften und dann noch Kunstgeschichte, vor allem, weil dort sehr viele sehr gute ausgebildete Akademiker sind, Akademikerinnen. Aber ich hatte da irgendwie über 10 Ecken einen Kunsthandler kennengelernt und da bin ich jetzt tätig.
Ah, sehr schön. Mhm.
Genau.
Nochmal zurück zu Milongas. Und das ist auch ein Thema, das jetzt ich spezifisch mit Buenos Aires unter Umständen in Verbindung bringe, das ist Machismus. Mhm. Machismo. Jetzt ist es so in Wien, wenn ich zuschaue, beobachte ich schon manchmal Liederhände, die wandern über den ganzen Rücken vom Follower oder der Dame. Und das hat nichts mit der Haltung zu tun jetzt, die man gerade einnehmen muss. Wie ist es in vergleichsweise in Buenos Aires?
Ja, interessantes Thema. Ich erlebe so, es ist wie gesagt wirklich mir wichtig, das ist meine Wahrnehmung. Ich erlebe so, dass in gewisser Weise eine Aufmerksamkeit dem Thema gegenüber sehr präsent ist in Buenos Aires, mehr als in Europa. Oder Europa, vielleicht bin ich jetzt zu allgemein, zumindest in Österreich. Ich bin ja viel gereist vor meinem Umzug nach Buenos Aires. Ich war eigentlich 6 Jahre ganz aktiv auf Festivals und Marathons, also teilweise zweimal im Monat, also 24 Mal im Jahr, viel unterwegs und hab da schon einen großen Unterschied gemerkt. Jetzt sind natürlich wieder 2 Jahre vergangen, also man muss irgendwie auch mit der Zeit gehen oder die Erfahrungen vielleicht wieder neu sortieren und neu schauen, wie es aussieht. Meine Erfahrung ist, dass in Buenos Aires dadurch, dass der Machismo so stark war, oder so präsent, diese Männerpräsenz, oder dass auch Männer entscheiden, mit wem sie tanzen, dass da sehr viel sich entwickelt hat und ich habe die Frauen nämlich als sehr selbstbewusst wahr. Als sehr bestimmt, als sehr selbstbewusst, als so, dass zum Beispiel auch viele meiner Freundinnen absolut keine Hemmung haben, jemanden auf der Tanzfläche stehen zu lassen, wenn die Hände wandern oder auf mehrmaliges Nein oder auch verbal, gibt ja auch so auch Übergriffe, die da wenig Hemmung haben. Also es ist schon sehr viel mehr Intus haben, zu reagieren auf etwas, was nicht passend ist, was ungerecht ist, übergriffig ist, wo ich merke oder meiner Erfahrung nach in Österreich sehr oft dann noch immer sehr präsent ist, das Unangenehme, da muss schon sehr viel passieren, dass man eigentlich das, was Unangenehmes, weil es ist ja für eine Frau genauso unangenehm, jemanden stehen zu lassen. Hm. Also die wenigsten Frauen tun das gerne. Und
man darf sie einen Feind und da hat er vielleicht noch Freunde und ja, dann gehen genau. Nur 5 dazu.
Genau, oder auch dann, oder man wird als Frau dann, es ist auch schnell so, dass man ja bieder ist oder dass man ihn langweilig ist oder das ist ja, was man denn hat, man soll nicht so zickig sein. Und es ist natürlich unangenehm. Also es ist einfach auch, ja, der Mensch ist meiner Meinung nach grundsätzlich harmoniebedürftig und möchte gern nicht in einen großen Streit auslösen. Und was da, glaube ich, auch wichtig ist, weil ich merke teilweise dann auch, dass es schwierig geworden ist für Männer, in Buenos Aires zum Beispiel, was sie sagen oder machen dürfen oder auch sehr für dann sehr zurückhaltend. Also wo die Frauen sehr oft für meinen Geschmack schon derartig selbstbestimmt ist, dass es eigentlich schon für die Männer schwierig ist, also überhaupt irgendwas richtig zu machen, weil entweder sie machen gar nichts und sind dann völlig passiv oder sie sind zu aggressiv und zu machismo und dann ganz schwierig ist, wo ist eigentlich ein Punkt, wo man sich auf Augenhöhe trifft. wo man auch flirtet, wenn man flirten mag, wenn es von beiden Seiten gewollt ist, auch sich gut unterhält, schön tanzt, vielleicht eng tanzt, lang tanzt. Ihr habt manche Freunde, wenn es ein super Abend ist und sonst niemanden da gibt zu tanzen, dann tanze ich auch in Buenos Aires mit dem 6-Tandas oder 7-Tandas.
Und ohne ihn zu heiraten.
Und ohne ihn zu heiraten dann. Und wenn dann jemand irgendwie dann Gerüchte entstehen, da muss ich ja ehrlich sagen, ist es mir auch gleichgültig, weil wir beides wissen. Ich weiß, das ist für mich absolut genauso korrekt wie für ihn. Und das genießt man. Und das, ja, also ich darf ja auch entscheiden, für mich wird was passt, was nicht. Jede Frau, jeder Mann, wir haben auch unterschiedliche Grenzen, wo ich sage, okay, die eine mag das vielleicht gern, wenn die Hand sich mitbewegt beim Tanzen, bei der anderen ist es schnell zu viel und das ist auch wichtig so. Dass dann, und dann, wenn es zu viel ist oder nicht passend ist, auch zu sagen und eben nicht zu warten. Und da wird das Gefühl, dass da in Österreich sicher noch Aufholbedarf ist, als Frau sowohl die Frauen in die Verantwortung zu nehmen, auch zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und dann auch zu unterstützen als Gesellschaft, als Freunde, zu sagen, nein, das geht nicht. Aber auch Männer darauf hinzuweisen. Also natürlich, wenn es zu viel ist, absolut stehen lassen. Bis hin in Buenos Aires gibt es auch Menschen, die Männer meistens, die nicht mehr rein können in eine Milonga, die auf der schwarzen Liste stehen, weil die einfach übergriffig sind. Und es muss auch ein geschützter Raum sein für alle, von queeren Menschen bis Frauen, bis Männer, bis alle, die einfach dort sind, dass es ein schöner, geschützter Raum ist. Und wenn man schon weiß, es gibt manche Übeltäter, das ist die Ausnahme. Aber es gibt sie. Und aber natürlich auch oft zu sagen, merke ich auch, es ist nicht immer ganz extrem. Man muss nicht immer jemanden sofort verbannen. Man kann manchmal auch jemanden zurechtweisen und einfach die Info geben und sagen, du, ich tanze gern mit dir, aber deine Hand da, das passt nicht. Ohne irgendwie eine große Szene zu machen, wenn es nicht sein muss. Manchmal reicht es einfach mal hinzuweisen und sagen, du, das ist vielleicht, vor 15 Jahren hat niemand was gesagt, aber heute funktioniert das nicht mehr. Und vielleicht gibt es dann doch den einen oder anderen, der das auch lernt und merkt, ah, schau an, man sich verbessern kann.
Tanzen die Porteños in Buenos Aires eigentlich eher offen oder eher in der engen Haltung? Oder ist es so wie in Europa halt, je nachdem, kommt auf die Person an und so? Oder es kann man schon sagen, es gibt einen eindeutigen Unterschied
zu Mitteleuropa? Ich würde sagen, schon eher enge Umarmung.
Mehr als hier?
Ja, würde ich schon sagen. Ist jetzt mein Eindruck. Oder sehr viele, die gern eng tanzen, auch sehr gut eng tanzen. Weil es einfach auch das merke ich sehr oft von ihrer Kultur, von so wie sie aufwachsen, sehr viel näher sich sind. Also die Umarmung so ein Teil von, auch bei der Begrüßung, beim Zusammensitzen mehr Hautkontakt passiert. Auch in der Familie, sich irgendwie bei der Begrüßung anzugreifen, sich auf die Schulter zu klopfen, das ist sehr viel. Und dadurch ist auch die Umarmung dann sehr oft im Tango, also weniger Distanz oder Angst vor der Distanz und sehr viel enger. Aber natürlich gibt's auch, also gibt natürlich auch welche, die offen tanzen oder wo es unterschiedlich ist.
Wie erlebst du die Rituale im Vergleich zu Europa, beziehungsweise auch die Manieren, die Regeln im Sinne von, wo man eine Piste betritt, wie man sie betritt, wie man die Dame abholt, ob man sie zurückbringt, wie sie überhaupt mit dem Augenkontakt ist und so weiter. Ich glaube, wir bemühen uns in Wien, wenn ich kann von Wien sprechen, ist in erster Linie, sehr auch das gescheit zu machen. Aber wie läuft es unten ab?
Ja, generell merke ich relativ viel Respekt. Also es wird grundsätzlich geschaut, dass zum Beispiel muss jetzt nicht immer an der Ecke sein, der Pista, aber dort betreten wird, wo Platz ist, wo man auch die anderen nicht stört. Das ist was mir generell schon sehr viel auffällt. Also eine gewisse Weitsicht den anderen gegenüber, dass ich hier nicht allein bin. Mhm. Was ich sehr mag, ist, dass das dann nicht heißt, in Europa wird das ja manchmal so übersetzt, dann nur an den Ecken betreten, die Frau immer zurückbringen, also in Ort von einem Regelwerk. Was ich dort nicht wahrnehme, weil es eben darum geht, in dieser Weise flexibel zu sein, weil man kann auch die Pista irgendwo anders betreten, solange man niemanden stört. Das mit den Ecken ist ja vor allem die Idee, dass da der meiste Platz entsteht und man dann hier anfängt zu tanzen, um eben die Ronda nicht zu unterbrechen. Aber man kann auch, ich habe genügend oft mit tollen Tänzern, die sehr viel wissen, mitten irgendwo oder mittendurch in die Mitte rein, aber ohne jemanden anzustoßen. Und es ist auch kein Problem. Es geht eben nur darum,
dass man den Schaus.
Genau.
Ja.
Genau, weil man halt auf den anderen schaut und natürlich schaut, dass es irgendwie, dass man Teil, man ist ja Teil von was Großem. Man ist ja nicht nur allein, deswegen ist es ja keine Show, sondern eine Milonga, wo man mit vielen tanzt. Und es wird ja immer wieder gesagt, es gibt ja manchmal im Unterricht, habe ich das immer schon wieder gehört, dieses, man tanzt ja nicht nur mit dem Partner, mit der Partnerin, sondern man tanzt ja mit der gesamten Tanzfläche. Mit allen anderen bewegt man sich gemeinsam. Und gute Führende zum Beispiel spüre ich, wie die nicht nur mit der Musik und mit mir, sondern eben auch in der Bewegung im ganzen Raum tanzen. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr schätze. Mit dem Zurückbringen zum Beispiel, da muss ich tatsächlich einmal nachfragen in Argentinien. Es gibt ein paar, vor allem die alten Milongueros, die das machen. Also das hat auch so eine Tradition. Ich finde das auch schön. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in Zeiten wie diesen, ich weiß nicht, ob ich eigentlich auch darauf verzichten könnte. Weil ich bringe immer zum Spaß auch die Männer zurück. Weil ich mir denke, warum denn nicht? Also die Geste ist schön. Und warum machen das die Männer für uns Frauen? Und wir das nicht? Also ich kann, ja, genau. Und da musste ich mal fragen, es ist, glaube ich, auch so, es ist wie vielleicht mit dem Zufächern, sich irgendwie zu kümmern um den anderen, aber in Zeiten mit diesen der Gleichberechtigung wäre das absolut angebracht, eigentlich beidseitig sich um den anderen zu kümmern, sei es jetzt wer für wen, auch immer.
Wie schaut es mit der Musik in den Milongas eigentlich aus? Ich glaube sogar bei dir gehört, in deiner Radiosendung im Radio
Freies Radio Freistadt,
dass Vals ist weniger beliebt sind in Buenos Aires als in Europa. Stimmt das?
Ja. Ja, also die Porteños oder Argentinier generell sind genau. Also sie spielen gerne, auf vielen Milongas gibt es zum Beispiel nicht dieses 2-1-System wie hier. Zwei Tandas, Tango-Tandas, dann eine Milonga und zwei Tango-Tandas, ein Vals. Sondern sie auf drei Tangos und dann eine Milonga. Und es wird relativ bald in der Nacht auf Milongas und Vals verzichtet. Oder wenn verzichtet wird, eher auf den Vals verzichtet. Also dann kommt es natürlich auch auf die DJs an. Es gibt welche, die da eher sich dann dran halten, die Valses trotzdem spielen. Oder welche, wo man schon relativ bald merkt, dass sie eigentlich auf den Vals verzichten. Genau, das ist von der Musik auf jeden Fall eindeutig. Was mir auch immer wieder auffällt, ist zum Beispiel sehr viel Präsenz von den beliebten Orchestern, von Troilo, von D'Arienzo, von Pugliese, von Visarli und besonders Troilo und Pugliese sind sehr, sehr präsent.
Also spielt man dort wesentlich öfter ja. An einem Milonga-Abend als hier?
Ja, D'Arienzo auch. Und zum Beispiel eins, also da, das würde mich interessieren, müsste ich mal mit anderen Europäern sprechen und Europäerinnen, die in Argentinien leben, wie sie das wahrnehmen. Aber es gibt zum Beispiel Orchester wie D'Agostino, die deutlich beliebter sind in Buenos Aires.
Mhm.
Wie hier, gefühlt. Vielleicht ist das eine Wahrnehmung auch von Wien, aber die sehr präsenter sind einfach. Und Biaggi zum Beispiel, kann mich erinnern, es hat in Europa eine Zeit gegeben, wo sehr gern Biaggi gespielt wurde. Das höre ich einfach sehr selten in Buenos Aires.
Nickel.
Es gibt schon so Tendenzen, ja. Würde ich schon sagen.
Aber eine ganz große Diskrepanz, auch bei Menschen, die tanzen, ist natürlich die Frage, neue Orchester oder nicht neue Orchester. Wie schaut es denn da aus in Buenos Aires eigentlich? Also wir haben hier in Wien auch Milongas, die war gestern bei einer, die sehr klassisch ist, also Goldene Ära und davor und dahinter eigentlich nichts gespielt wird. Ich selbst, wenn ich mal wo DJ sein darf, mische sehr gerne. Ich finde es sehr angenehm, wenn ein anderes Klangbild sich einstellt, aber es das heißt nicht, dass ich zuerst nur mit Goldener Ära beginne und dann aber ausschließlich nur mit aktuellen Orchestern wie Orchester Silvando und so weiter oder Silencio dann auch ende. Macht den Mixaushalt, aber wie schaut es in Buenos Aires eigentlich aus? Ist das überwiegend wirklich nur die klassischen Orchester, also Fresedo, Troilo, Pulies und so weiter, und kaum etwas von den aktuellen neuen Tango-Bands, die es ja gibt und die großartig sind?
Absolut, absolut. Also ich bin auch ein großer Fan von zeitgenössischen Orchestern unterschiedlichster Art. Was auffällig ist, ist dadurch, dass die meisten ansässig sind in Buenos Aires, dort leben, dort auftreten, dass sie live spielen, dass dann in der Milonga keine Aufnahmen von ihnen gespielt werden, weil es sozusagen eigenartig ist. El Cachivache, die haben auch eine Milonga, wo sie spielen, dann am Mittwoch, wenn das jetzt weiterhin aktuell ist, oder zum Beispiel für mich eines der besten, das Reyes del Tango, La Juan D'Arienzo, Siempre Tango, Romantica Milonguera, Tango Bardo, auch wunderbar. Die treten, wenn sie nicht auf Tour sind, so oft auf, dass es so ein Event ist und großartig ist, dass die Leute hingehen, dass man es hört, dass man tanzt dazu natürlich. Also die Leute tanzen alle und es wird sehr gemocht und
na gut, bei Live kann ich mir das gut vorstellen, ist ja, aber.
Aber es wird dann nicht, es werden dann quasi gar nicht aus Aufnahmen gespielt, weil es einfach komisch wäre. Also ich merke zum Beispiel bei einer anderen Milonga, es wird dann nicht Tango Bardo eine Aufnahme von ihnen gespielt, also eine ganze Tanda von ihnen, weil quasi die Live-Musik, die Leute die Live-Musik hören. Also es wird dann eher...
Zwar woanders, aber sie haben die Möglichkeit hinzugehen und deswegen wird da verzichtet auf die Musik von CD oder...
Genau. Und deswegen zum Beispiel spiele ich eigentlich immer, wenn ich hier bin, ich spiele immer eine Tanda, meistens Tango Bardo oder Romantica Milonguera auch, weil ich es einfach super toll finde, weil es einen anderen Spirit reinbringt, weil sie auch ihre eigene Handschrift haben. Aber es halt viel seltener hier wirklich live zu hören sind. Und deswegen ich es toll finde, aber dort vor Ort das eben, also das irgendwie hat eine gewisse, also ich habe es noch nie gehört, sagen wir es so. Es ist nicht so präsent, weil sie natürlich eh live auftreten und dann kann die Audioaufnahme gar nicht mithalten.
Das ist geil, ja.
Und ja, dann kann man auch eher darauf verzichten und darauf warten, bis sie live spielen und dann dazu tanzen.
Zu deinem Profileben noch einmal. Du hattest also mehrere Partner. Jetzt bist du mit Max Werler tangomäßig verpartnert, nehme ich mal an. Wie passiert das? Warum oder wie wechselt man eigentlich? Ich meine, das ist ja eine Berufsentscheidung, ja. Das ist ja wie ein Geschäftspartner eigentlich. Ja,
ja, also ich würde sagen, sehr oft enger wie ein Geschäftspartner, weil man sehr oft natürlich dann auch nicht so viel Persönliches teilt. Also so viele, natürlich beim Tango-Training neben Schweiß gibt es schon auch mal irgendwie Momente des Unverständnisses, der Wut, der auch der Freude über, wenn irgendwas gelingt, aber auch Auseinandersetzungen. Man verbringt da sehr viel Zeit miteinander. Also ich würde fast sagen, sehr oft mehr wie in anderen Geschäftsbeziehungen, wo um 18 Uhr die Geschäftsbeziehung endet. Sehr oft lebt man dann gemeinsam zusammen oder man teilt sich ein Apartment oder man spricht einfach auch viel miteinander. In unserem Fall, also ich bin froh darüber, dass ich immer mit meinen Tanzpartnerschaften sehr viel Glück hatte. Das waren immer tolle Tänzer und auch tolle Menschen. Ich glaube, sonst ginge es auch nicht. Es wäre sehr schwierig, wenn man wirklich nach dem Tanzen eigentlich sich trennt und sagt so, am liebsten sehe ich dich nicht mehr. Ich glaube, das spürt man dann auch. Also ich glaube, es ist mehr auch merkbar, wenn man sich menschlich einfach gut versteht. Es ist im Kurs spürbar, es ist in der Performance spürbar, dass man ein Team ist. Genau, und sonst so, es entsteht eigentlich so, wie im Leben Beziehungen sehr oft entstehen, dass man sich irgendwie kennenlernt, es irgendwie funkt, tänzerisch jetzt in diesem Fall immer, auch mit meinem Tanzpartner, wo ich letztes Jahr bei dem Mundial getanzt habe, war es so, man lernt sich auf der Milonga kennen, es funkt, man trifft sich zum Tanzen, man tanzt immer mehr, man nimmt da Privatstunden, Unterricht gemeinsam, trainiert und entwickelt dann sowas gemeinsam, wo man sagt, ah toll, lernt sich kennen, allein die Vorbereitung zum Beispiel für eine Show, die Musikauswahl, was möchte man tanzen, wie möchte man es tanzen, also ganz viel Detailarbeit, zum Beispiel auch die Kleidung, wie stimmt man sich ab, was für Art, was möchte man transportieren, wo möchte man hin, was ist das Ziel. Und genau, und in dem Fall war es dann so, dass es sich einfach anders entwickelt hat, weil er mit dem Tango auch andere Ziele hatte wie ich. Also wo wir gemerkt haben, es ist dann, man muss natürlich ja beides das Gleiche wollen. Es ist bei vielen auch Profipaaren, die seit 20 Jahren im Geschäft sind, das Thema, dass manche dann Kinder haben, weniger reisen möchten, mehr reisen möchten. Das Ziel ist die Top-Festivals der Welt. Andere möchten ja ein Championship gewinnen oder ja, wie auch immer. Und so hat sich das dann ergeben. Und bei Max war es genauso. Wir haben uns auch auf einer Milonga kennengelernt und dann irgendwann tanzt man immer mehr und immer mehr und sagt, ja, das irgendwie ist das doch toll. Und dann kommt man aus dem Training irgendwie zum, ja, sagt, hey, eigentlich, das wäre doch toll. Es macht so Spaß. Und genau, dann haben wir einige Performances in Buenos Aires getanzt, waren sehr happy damit, auch das Feedback, man spürt sehr viel auch vom Feedback. Ob die Leute haben schon so viel gesehen, die haben derartig viele Performances, man sieht in der Woche 3 Performances, 4. Also ich ständig von den, also für mich von den besten Paaren, die meiner Meinung nach weltweit bis hin zu Anfängern, Escenario, bis hin zu eher so Theatertango, manche, die so Inszenierungen machen, Gruppen gemeinsam, die synchron tanzen. Es gibt so viel und so viel Tolles, was man sieht, dass, ja, genau, dass es immer inspirierend ist. Und so hat es bei uns eigentlich funktioniert. Und dann haben wir gesagt, ah, toll.
Mit wie viel deiner Tango-Partnern, mit denen du so viel trainiert hast, weil das ist ja, ich glaube, es gibt kaum Berufe in der Welt, wo man so nahe ist mit einer anderen Person aus beruflichen Gründen jetzt. Also mit wie viel warst du denn auch privat liiert? Weil ich kann mir das momentan jetzt nämlich gar nicht vorstellen in Wahrheit. Ja. Also es wird immer unvorstellbarer. Und ich bewundere Leute wie, keine Ahnung, Chicho Romoli mit Juana Sepulveda, die da offensichtlich schon über 20 Jahre zusammen tanzen. Ich glaube auch privat ein Paar sind und auch andere natürlich.
Waren.
Okay.
Privat ein Paar waren.
Waren, ja. Trotzdem aber auch beruflich weitermachen. Also auch die private Trennung hat er nicht verhindert, dass sie dann auch beruflich getrennte Wege geben. Sie waren 2025 wieder in Europa, glaube ich.
Ja.
Und haben sind gemeinsam aufgetreten.
Mhm.
Aber wie schaut das bei dir aus?
Ich glaube, dass es generell ein ganz persönliches Thema ist, wie das funktioniert in meinem Fall oder ob es funktioniert. In meinem Fall war ich nur ein einziges Mal, eben wie ich rübergegangen bin, liiert mit jemandem, der professionell mit Tango arbeitet. Und wir haben auch gemeinsam Shows getanzt. Und auch Kurse gegeben, aber es war immer klar, dass das quasi nicht auf Dauer oder langfristig, zumindest momentan in diesem Moment, das Thema war, dass da irgendwie das gemischt wird. Und für mich war das damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu mischen. Es kommt natürlich auch darauf an, was man möchte. Es gibt den Traum von vielen, dann als Paar gemeinsam zu sein, privat liiert zu sein und auch gemeinsam zu tanzen, gemeinsam zu reisen, gemeinsam zu unterrichten. Das war bei mir zum Beispiel nie. Also wir haben das dann gemacht damals, weil es auch eine tolle Erfahrung war, weil es sich so ergeben hat, weil es sehr spannend war und auch die Leute irgendwie das Interesse da war. Aber ich schon wusste, ich gehe tangomäßig meinen eigenen Weg. Und habe natürlich wahnsinnig viel mitgenommen, weil man ja von jemandem, der erst 20 Jahre im Tango und habe da wahnsinnig viel gelernt. Aber gleichzeitig wusste ich, es hat natürlich auch großes Potenzial, dass da einige Dinge schwierig werden. Es gibt viele Dinge, ich kenne viele Tanzpaare, wo es schon lang funktioniert. Es gibt auch sehr viele Vorteile. Viele haben Kinder gemeinsam, reisen dann mit den Kindern. Man hat natürlich die Möglichkeit, einfach die Arbeit und das Privatleben gemeinsam zu teilen. Es ist sehr oft sehr praktisch, sehr oft auch sehr schön. Viele können sich das gar nicht anders vorstellen. Und viele haben es auch geschafft, zum Beispiel, die waren ein Paar, ganz viele Tanzpaare waren ein Paar und haben sie getrennt und tanzen immer noch weiter, weil sie es irgendwie geschafft haben, aus einer romantischen Beziehung eine berufliche und dann auch freundschaftliche zu entwickeln.
sie immer noch sehr schätzen, sehr mögen, teilweise aber schon dann anders liiert sind. Und manche natürlich auch das dann aufgelöst haben, die gemerkt haben, eigentlich hat es natürlich auch sehr viel Konfliktpotenzial. Ich würde sagen, das wäre was für eine eigene Radiosendung. Also generell Beziehung im Tango hat immer, vielleicht hat Beziehung immer Konfliktpotenzial. Aber natürlich im Tango gemeinsam zu arbeiten, zu reisen, zu tanzen, sehr viele Veränderungen in Städten, sehr viele Menschen, die man kennenlernt, interessante Menschen, die man kennenlernt. Und da war für mich eigentlich klar, okay, für mich ist der Tango eben, was ich vorher schon gesagt habe, wichtig, das so zu machen, wie mit einer gewissen Leidenschaft, mit einer gewissen Freiheit auch, nicht mit wem arbeiten zu müssen, aus einer beruflichen, finanziellen Entscheidung und auch das getrennt zu haben. Und da bin ich eigentlich sehr froh drüber, dass das getrennt ist und auch so bleibt.
Ich verweise auf die Episode mit Janina und Neri, die es bei mir auch zu hören gibt auf Englisch, wo sie auch darüber sprechen, über Profipaare und wo sie jemanden begleitet haben auf einer Show-Tournee quasi und wo bei dem anderen Paar tatsächlich also die Fäuste geflogen sind hinter der Bühne. Und auch vor der Bühne hat man das eigentlich nicht gemerkt, keine Frage. Was macht eigentlich für dich die Qualität im sozialen Tango-Tanzen aus? Also mein Bild des Tango Argentinos ist ja, dass man sich da so im Dreieck bewegt zwischen Musikalität, technischen Können und Verbindung zum Partner oder Partnerin. Vielleicht habe ich was vergessen, aber was ist für dich eigentlich jetzt für uns soziale Tänzer etwas, wo wir aus deiner Sicht sehr gut und sehr rasch die Qualität so anheben können, dass es Spaß macht, mit uns eins zu tanzen?
Also, du hast sicher schon mal Musikalität, Umarmung oder Verbindung zum Partner.
Das inkludiert dann auch und, die Umarmung und es hingewendet sein, ja.
Ja, genau. Drei wichtige Dinge gesagt. Ich würde sagen, vielleicht statt Verbindung wahrscheinlich auch Umarmung oder Präsenz. Würde es vielleicht umschreiben, so in die Richtung. Das merke ich sehr oft, dass da dass sehr oft nach außen getanzt wird. Und das fände ich schön, sich darauf zu konzentrieren, auf dieses etwas präsent sein mit dem anderen oder teilen. Also Momente teilen. Es ist mir auch im Unterricht jetzt hier während meiner Zeit oft aufgefallen, dass es zum Beispiel dass viele Menschen dazu neigen, sich zu rechtfertigen, warum sie wie tanzen oder warum sie den Arm wie haben oder warum sie so. Und anstatt einfach quasi zu schauen, okay, ich tanze jetzt mit einem Anfänger, das ist schwieriger. Ich schaue natürlich, sehe ich als Tänzerin besser aus, wenn ich mit einem Profi tanze, wie wenn ich mit einem Anfänger tanze. Aber einfach anzunehmen, also einfach zu sagen, okay, das ist, es locker ein. Es ist das, was es gibt. Also es ist so ist es. Und ja, einfach zu schauen, irgendwie eine gute Zeit zu haben. Dann mit dem, was es jetzt gibt, mit der Musik, die es heute gibt, mit dem Boden, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit ja, so. Und es irgendwie manchmal ein bisschen weniger ernst zu nehmen. Ob das jetzt irgendwie die Tanda seines Lebens ist oder nicht, sondern es irgendwie zu genießen, was es halt gibt. Und
aber gibt es da etwas, was für dich jetzt etwas Besonderes ist? Wenn das passt, dann muss das andere nicht so lupenrein auch zu 100% passen?
Ja, ich finde, da neben dem, was ich gerade gesagt habe, ist es dann noch die Musikalität. Also eine gewisse Art zu lernen, sich die Musik umzusetzen im eigenen Körper, aber auch sehr viele, zum Beispiel auch mit Menschen, die ich sehr gern tanze, wo ich aber merke, die sind jetzt gar nicht, haben jetzt keine feine Technik zum Beispiel, aber die sind wahnsinnig reaktiv. Also sie sind wahnsinnig, sie können sich wahnsinnig einfühlen oder spüren, meine Reaktionen, meine Musikalität und können super toll drauf reagieren und dann macht's richtig Spaß. Also auch wenn dann die Ochos eigentlich vielleicht nicht so sind, wie wenn man das lernt oder das alles ein bisschen geknickt ausschaut oder vielleicht er viel größer ist als ich oder wie auch immer, aber es einfach auch Spaß macht, weil man merkt, da ist eine Kommunikation. Und ich habe das schon oft bei sogenannten guten Tänzern erlebt, die dann alle Sequenzen quasi nach Lehrbuch tanzen, aber es überhaupt keine Reaktion gibt, wenn ich die Interpretation anders mache, als sie vielleicht gewollt oder geführt war und es dann eigentlich überhaupt nicht klickt. Oder es einem immer, ich das Gefühl habe, es ist quasi die Verbindung wie beim Strom, ist eigentlich immer einseitig und sobald die Reaktion von mir anders ist, funktioniert es nicht. Da gibt es dann keinen Dialog.
Weil das Programm quasi durchgezogen wird.
Genau, weil das Programm durchgezogen wird und auch die Erfahrung nicht da ist oder die manchmal, glaube ich, wirklich ist es ein Unverständnis oder ein Nichtwollen. Manchmal ist es vielleicht ein Nichtwissen von, wie reagiere ich darauf, wenn meine Partnerin, die ist ja keine Tanzpuppe, sondern die denkt auch, fühlt auch, hört die Musik auch. Und dann ist es schön, dort zu reagieren und beidseitig natürlich, also sowohl für wen, also für und folgend, beidseitig dort in einen Dialog zu kommen und anstatt Sequenzen halt abzutanzen. Und das ist eigentlich was ich gern so ein Fluss, in so einem Fluss zu bleiben, sich auch zu trauen, sehr oft merke ich so, sich zu trauen, anstatt zu denken, welcher Schritt jetzt, sondern einfach sich zu trauen, auch zu fühlen, zu merken, funktioniert das nicht, warum funktioniert das so?
Bedeutet aber auch, die Tür aufzumachen zu Fehlern, die dann leichter halt passieren können, weil es ein Missverständnis gibt.
Sowieso.
Wir kommunizieren auch körperlich.
Aber genau so, finde ich, entstehen oft dann sehr schöne Dinge, weil man merkt, oder auch kreative, so wie es in der Kunst, ich kann da einen Vergleich machen, was auszuprobieren mit Farben, mit Techniken, dann zu merken, das gelingt vielleicht nicht, warum gelingt es nicht, auszuprobieren, bis irgendwann was Großartiges gelingt. Also es ist auch eine Öffnung für einen kreativen Raum und zu schauen, probieren wir mal so den Ocho, okay, die Sakada, wenn du das machst, mache ich das. Natürlich gibt es dann Dinge, die unter Anführungszeichen Fehler sind, aber da entsteht ja auch ganz viel dabei, wenn man da offen ist und nicht gleich, also ich habe es öfter erlebt, dann sofort abgebrochen wird der Schritt, alles funktioniert nicht. So in die Richtung. Okay, probieren wir es mal aus, vielleicht funktioniert es schon.
Beim zweiten Mal dann halt.
Genau, oder beim 20. oder beim 200. Mal. Aber es kann alles funktionieren und da dann sich irgendwie einzulassen, anstatt so ein, manchmal ja, so ein bisschen ein Regelwerk gedacht wird, wie das funktionieren sollte und es funktioniert nicht und dann lässt man es irgendwie sein. Und da finde ich, geht der Tanzfluss, die Tanzfreude, diese ganzen Dialogmöglichkeiten verloren, die sehr viel Spaß machen.
Du bist ja Follower in erster Linie, nehme ich mal an. Hast du Tipps für Follower, was sozusagen drei Tipps, was am wichtigsten ist eigentlich?
Zähne putzen auf einem Fuß.
Machst du das täglich?
Das habe ich sehr oft gemacht, ja. Zähne putzen auf einem fürs Gleichgewicht einfach und dann möglichst das eigene Gleichgewicht, das hat mir wahnsinnig geholfen. Doch, also auch auf Stöckelschuhen. Man muss natürlich nicht auf Stöckelschuhen tanzen, man kann auch mit flachen Schuhen ausprobieren, aber einfach das Gleichgewicht schärfen. Das ist für die Männer genauso. Also es ist oft sehr überraschend, wie schlecht unser Gleichgewicht ist. Das kann man trainieren, wie Bauchmuskeln kann man das trainieren.
Das war jetzt ein technischer Tipp?
Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Sicher auch weniger Angst vor Nähe. Das ist jetzt ein psychologisch allgemeiner, holistischer Ansatz zum Thema enge Umarmung. Also so keine Angst vor der Berührung, so vor dem Körper des anderen. So, das merke ich oft, also jetzt so über die Followerin oder den Follower zu springen, bei uns die rechte Hand, so wo sich die Hände berühren, so richtig die Hände zu berühren. Die Schulter zu berühren, richtig anzugreifen, also das Schulterblatt vom anderen zu spüren, den Körper irgendwie und nicht so wie so eine Schachtel das anzugreifen, so mit so einer gewissen Distanz oder Angst vor der Berührung, weil wir tanzen in der engen Umarmung. Also es ist Brust an Brust, es ist Hand an Schulter und Hand an Hand und davor irgendwie auch keine Angst zu haben. Das wäre wahrscheinlich mein zweiter Tipp. Und was ist mein dritter Tipp? Ich glaube generell, vielleicht auch ein nicht technischer Tipp eigentlich, also immer denke ich mir, immer tanzen, 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 einfach tanzen. Also, ja, und mit diesem Tanzen, Tanzen so offen zu bleiben, mit einer Neugierde, tanzen, woanders zu tanzen, mit einem Neuen zu tanzen, in Buenos Aires zum Beispiel, wo ich viel mitgekriegt habe, dass auch Menschen einfach nicht so eine tolle Erfahrung haben, weil es schwierig ist, da reinzukommen in die Community, weil es vielleicht, wenn man kein Spanisch spricht und so, aber da auch irgendwie über seinen Schatten zu springen, dass es vielleicht mal nicht so gemütlich ist, mal schwierig ist. Ich weiß auch zum Beispiel von meiner Mama, es ist auch für Frauen, die alleine reisen oder die vielleicht nicht 20 Jahre alt sind und irgendwie Minirock, leider ist es so, aber da sich nicht einschüchtern zu lassen, hinzugehen, sich irgendwie anzufreunden. Es war auch für mich nicht einfach. Zu mir sagen viele, das ist natürlich, weil ich dann so jung war und so. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Leider Gottes ist es so. Das möchte ich irgendwie auch sagen, weil ich habe schon sehr oft erlebt, dass es wirklich ein Vorteil ist. Wie manche Freundinnen von mir, die ausgewandert sind mit 60 und es ist einfach leider schwieriger. Aber sich dann nicht einschüchtern zu lassen und sich irgendwie dann Frauen zu suchen oder Kurspartner oder so und zu tanzen und sich dann nicht einzuschüchtern zu lassen, nicht den Selbstwert sinken zu lassen, sondern echt irgendwie sich, es gibt immer tolle Leute irgendwo, auch wenn es welche gibt, die einen ignorieren oder die einen nicht die Türen öffnen. Auch für mich war es teilweise sehr, sehr schwierig. Sehr viel, es gibt auch Konkurrenzkampf unter Frauen. Es gibt Männer, die einen eher ernst nehmen, wenn es über den Flirt geht, als sonst irgendwie. Also es, alle möglichen Dinge, die gibt es in allen Ländern, gibt es in Argentinien, gibt es auch hier. Und sich da nicht kleinkriegen zu lassen, sondern echt zu sagen, ich liebe den Tango, was kann ich da machen? Kurse besuchen, neugierig zu sein und sich die Leute einfach auszusuchen, mit denen man eine gute Zeit hat. Und zu tanzen, anstatt zu meckern.
Ich bin hier mal gespannt auf abschließende drei Tipps für Lido. Bitte, gleich davor jetzt.
Sehr gut. Das sind eigentlich alle drei genau die gleichen. Also bitte zurückspulen und nochmal an. Es sind tatsächlich die gleichen. Also das mit dem Gleichgewicht ist sicherlich wirklich kein... Doch, es sind wirklich die gleichen. Gleichgewicht kann ich nur wiederholen.
Keine Angst vor der Berührung.
Keine Angst vor der Berührung, vor dem den Körper von dem anderen spüren.
Ohne dabei zu übertreiben jetzt.
Sowieso, genau. Das ist aber, glaube ich, wirklich auch was Europäisches, habe ich das Gefühl, oder von der westlichen Welt, dass die Berührung sehr oft sexuell interpretiert wird. Und die Berührung ist ja so viel mehr wie... rein mit einem sexuellen Gedanken, allein Berührung in der Massage zum Beispiel, Berührung zwischen Eltern und Kindern, Nähe beim Tanzen, einfach, es ist einfach eine körperliche Präsenz. Das hat überhaupt nichts. Also wenn ich auch meine, richtig anzugreifen, sich richtig zu fühlen, das hat überhaupt nichts Sexuelles zu tun, mit dem sexuellen Teil zu tun. Natürlich hat Körper, ist das auch ein Bereich, absolut, aber unser menschlicher Körper ist beim Sport präsent, ist beim Reden, beim Kochen, beim ins Museum gehen, beim Tanzen so oft präsent, wo dann einfach eine Berührung wichtig ist, um sich auszutauschen, um was mitzuteilen mit dem. Also das ist wirklich, kann ich nur, und auch das rauszufinden, wie geht das, dass es angenehm ist, dass es nicht übergriffig ist, dass es für einen selber passt und für den anderen passt und man das rausfindet. Also es ist ja auch eine Entdeckungsreise irgendwie. Gerade wenn man in Kulturen aufwächst, wo das viel seltener ist. Also wo man sich die Leute die Hände geben. Was zum Beispiel in Südamerika einfach nicht passiert. Man gibt sich einfach grundsätzlich immer nicht die Hand, man gibt sich ja Bussi. Also schon mal diese Nähe wird ganz anders verstanden. Ja, und mein dritter Tipp, genau, tanzen zu gehen und sich rauszutrauen und auch wenn es mal die Bedingungen vielleicht anstrengend sind und herausfordernd, sondern sich nicht kleinkriegen zu lassen, sondern ja,
tanzen. Du bist jetzt circa 2 Jahre in Buenos Aires schon. Lebst du sehr im Jetzt und schaust, was kommt, das kommt, oder hast du auch Pläne? Und wie stellst du dir dein Leben quasi in 10 Jahren vor? Oder auch sogar in 20 Jahren. Es ist unendlich weit weg, aber ich sage das aus meiner Erfahrung, es geht ganz, ganz rasch.
Ja, das höre ich auch immer wieder. Ich versuche tatsächlich, so schwierig es ist, nur im Jetzt zu bleiben. Dankeschön.
Wie war so leichter Schuss?
Ich versuche das tatsächlich, weil Meine beste Freundin sagt öfter zu mir, die tanzt keinen Tango und ist deutlich älter. Die sagt, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann mache Pläne.
Ich frage mich schon, was gesagt, der Mensch denkt und der Mensch denkt und Gott ist dagegen.
Genau. Und Gott lenkt, genau.
Ja,
jetzt mal ganz von Gott abgesehen, sei jedem selbst überlassen, wie sehr man an ihn glaubt, glaube ich, dass da ganz, ganz viel Wahres dran ist. Im Sinn von das Hier und Jetzt ist eigentlich das Einzige, wo ich bin. Die Vergangenheit ist sowieso präsent in mir oder durch mich. Also auch die Geschichte. Ich bin als Kunsthistorikerin natürlich wahnsinnig interessiert an der Geschichte generell und an der Kunstgeschichte im Speziellen. Und die macht aus uns die wir sind, machen die wir sind oder der, wer wir sind. Und die Zukunft kann ich in dem Sinn sowieso nicht beeinflussen, außer durch das Jetzt. Also da ich jetzt glücklich bin in Buenos Aires, sehe ich mich auch. Das ist vielleicht das Einzige, was ich dir sagen kann, dass ich in Buenos Aires sehr zufrieden bin und dort leben möchte. Und jetzt momentan auch dort weiterhin leben werde. Wenn natürlich in 1, 2, 10 Jahren sich da irgendwas ändert, man kennt das, wie das Leben so spielt. Dinge passieren unvorhergesehen. Schreckliche wie schöne Dinge passieren, auch ohne unser Zutun, dann manchmal natürlich mit unserem Zutun. Und dann werde ich das auch nach dem entscheiden. Momentan ist auf jeden Fall so, dass ich dort sehr glücklich bin, dass ich auch schaue, dass ich dort immer mehr Fuß fasse. Auch beruflich bin ich zufrieden, privat bin ich zufrieden und da zu sehen, wie lange das natürlich auch politisch, das ist was leider nicht in meiner Hand liegt, zu schauen, wie lange geht das auch, wie möglich ist es, wie sicher ist es, wie ja, leistbar ist es und je nachdem dann Tag für Tag es irgendwie schön zu haben und der Rest wird sich fügen.
Dazu wünsche ich dir alles Gute, Natalina.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön, danke dir.